Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
They never come back, heißt es beim Boxen. Bei Echtgeld TV stimmt es natürlich überhaupt nicht. Das gilt sowohl für Gäste als auch für Sendungen. Denn eine Sendung, die es in der Vergangenheit immer wieder gab und wo es auch noch den eigenen Ordner zu früheren Sendungen gibt, war die Aktie des Monats. Und im Juni 2025 fangen wir genau damit wieder an. Wir, das sind in dieser ersten Ausgabe Jonathan Neuscheler von Abilitato und Matthias Schmidt, der mit seinen Seiten Finanzgeschichten ja nicht nur Geschichten schreibt, sondern auch gerade zum Finanzblogger des Jahres ausgezeichnet wurde oder zum Finanzinfluencer des Jahres ausgezeichnet wurde. Hallo Matthias, hallo Jonathan.
Hallo Tobi, hallo Jonathan.
Ja, danke für die Einladung, Tobi.
Ja, und bevor wir loslegen, haben wir noch ein paar Risikohinweise von Christian Röhl. Und damit haben wir den Chief Economist von Scalable dann auch ganz kurz an Bord, bevor Christian und ich nächste Woche wieder eine Sendung zusammen aufnehmen.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Also, Aktie des Monats, wieder da. Thema hierbei, Gäste und ich stellen jeweils eine Aktie vor, auf die sie sich vorbereitet haben und beantworten dabei insgesamt drei Fragen. Nämlich zum einen, was macht dieses Unternehmen eigentlich? Also was macht es? Was macht es aus? Was ist das Besondere daran? Was produziert es? Was ist die Dienstleistung? Was stellt es bereit? Und die zweite Frage, warum ist dieses Unternehmen generell, unabhängig mal vom Pricing, für eine Investition interessant? Denn wir haben ja öfter auch Unternehmen, die wir besprechen, wo es dann Einstufungen wie zu teuer oder ähnliches gibt oder wo man aus irgendwelchen anderen Gründen, wir kommen bei Jonathans Kandidaten dazu, wo man sich bei einem Investment vielleicht nicht so wohl fühlt, wie es mir vor ein paar Monaten ging. Und last but not least, warum ist die Aktie jetzt, wo wir diese Sendung aufnehmen, eigentlich kaufenswert? Das alles wollen wir dann besprechen zu drei verschiedenen Titeln, wo wir uns jeweils so im Bereich 10, 12 Minuten für Zeit nehmen, dann nochmal so ein bisschen auch in die Interaktion reingehen. Aber Matthias hat jetzt das große Vergnügen, mit seiner ausgewählten Aktie anzufangen und das ist die Amadeus Fire AG. Matthias, let's go. Und was machen die eigentlich?
Also Amadeus Fire, nicht verwechseln mit Amadeus IT Group, das haben neulich welche gemacht. Also Amadeus Fire ist eine deutsche Firma, hat im Prinzip zwei Schwerpunkte beim Geschäft. Das eine ist Personaldienstleistungen im kaufmännischen und im IT-Bereich, und zwar dort Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim Management. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Sektor, in dem sie aktiv sind, das ist im Prinzip, ja, ist eine Gruppe von Firmen im Bereich Fort- und Weiterbildung. Da gehören Firmen wie Comcave, die Steuerfachschule Dr. Endres dazu, die Akademie für internationale Rechnungslegung, Taxmasters. Und du siehst schon dran, also auch so im Steuerbereich, da haben die einige Weiterbildungsgeschichten und aber auch alles hier generell kaufmännisch und Informationstechnologie Weiterbildungen. Sehr viel geht dort schon digital von diesen Geschichten. Und das ist ein, ja, durchaus interessantes Wachstumssegment. Wichtig bei Amadeus Fire ist, und du hast jetzt gerade den Chart schon eingeblendet, dann kannst du, kommt auch vielleicht die Erklärung dafür, warum der Chart so ist. Die sind nämlich nur in Deutschland aktiv bisher. Und wir haben mit dem Personaldienstleistungsgeschäft ein Geschäft, das eigentlich relativ abhängig ist von Konjunkturzyklen. Und wenn wir jetzt mal die letzten 3-4 Jahre anschauen, da ist die deutsche Wirtschaft halt nicht mehr gewachsen. Und dementsprechend hat das sich inzwischen auch auf das Geschäft von Amadeus Fire eben niedergeschlagen. Und das haben sie deutlich gemerkt. Aber es war was ganz Interessantes dabei, gerade im Bereich der Personaldienstleistung, also der Zeitarbeit und der Personalvermittlung, haben sie eigentlich noch gute Wachstumsraten bis ja, 2023 noch und dann selbst 2024 war noch einigermaßen angelaufen und erst dann haben sie die Konjunktur gemerkt. Also das eigentlich relativ zyklische Geschäft hat lange standgehalten und da habe ich neulich auf der MKK ein Gespräch auch mit dem CEO, mit dem Robert von Wülfing gehabt und habe mir das mal erklären lassen, was dort passiert ist. Und das Interessante ist, dass es eigentlich in dem Bereich zwei Trends gibt. Das eine ist dieses Konjunkturzyklische, also dass natürlich, wenn die Konjunktur schwächelt, werden weniger Zeitarbeiter gebraucht, findet weniger Personalwechsel statt, weil die Leute sind ängstlich, sie wollen sich nicht auf einen neuen Job bewerben, die nehmen lieber die sichere, bleiben bei der sicheren Stelle, also die Entscheidung zu wechseln fällt schwerer. Das Ganze wurde aber lange Zeit von einem ganz anderen Trend, nämlich dem Fachkräftemangel überlagert. Und der Fachkräftemangel, dieser Trend war so stark, dass er diese erste Phase oder die ersten zweieinhalb Jahre des Konjunktur, der Stagnation, des Abschwungs im Prinzip aufgefedert und überlagert hat. Aber 2024 ist dann eben das Geschäft deutlich schwächer geworden und auch Januar, Februar 2025 haben erst sehr schlecht gestartet. Also da hat jetzt die Konjunktur, der Konjunkturzyklus die Überhand genommen gegenüber dem großen Zyklus Fachkräftemangel. Im zweiten Gebiet der Weiterbildung, der Fort- und Weiterbildung, haben sie auch Bremsspuren jetzt im letzten Quartal gehabt und auch im letzten Jahr. Da kam, also sie betreiben das Ganze über verschiedene Marken, verschiedene Firmen und viele dieser Ausschreibungen laufen über die Website der Bundesagentur für Arbeit. Und dort gab es eine AGB-Änderung. Bisher konnte Amadeus Fire gerade die Online-Schulungen im Prinzip deutschlandweit auch regional reinstellen. Und jetzt ist die Bundesagentur hergegangen und hat limitiert, wie viel jede einzelne Firma einstellen darf. Das ist ein kleiner Vorteil für die kleineren Firmen jetzt, aber für die großen, die breite Schulungen anbieten, ist das natürlich ein kleines Hemmnis, sage ich mal. Und ja, da hatten sie deshalb ein bisschen zu kämpfen. Prinzipiell ist das Fort- und Weiterbildungsgeschäft ein weniger zyklisches Geschäft. Im Gegenteil, sogar in Krisen versuchen gerade der Bund, die Arbeitsagentur, mehr in Fortbildung zu stecken, um im Prinzip Leute aus der Arbeitslosigkeit dann wieder in den Job reinzuhelfen. Und in diesem Bereich möchte Amadeus Fire auch in Zukunft auch durch Akquisitionen wachsen, während sie beim Personaldienstleistungsgeschäft im Prinzip kaum Akquisitionen sehen, sondern sie holen, wenn jetzt ein Aufschwung kommt, wollen sie das Geschäft eher durch Schwäche bei der Konkurrenz wiederholen. Und im Fort- und Weiterbildungsgeschäft, dort kommen Akquisitionen in Frage, aber vor allem technologiegetrieben. Also es nur wenn eine ganz starke Marke da ist, nehmen sie auch noch Offline-Schulungsgeschichten. Ansonsten vor allem Online-Ansätze und wenn dort jemand mit guten Konzepten kommt, da suchen sie weiter. Was interessant ist, es gab bei der Firma einen Wechsel in der gab einen Wechsel in der Aktionärstruktur, nämlich ein neuer Großaktionär hat sich da herausgebildet in den letzten Quartalen. Und zwar, das ist die Active Ownership. Die haben inzwischen fast 18% dran. Das ist also ein starker Ankeraktionär, der eigentlich längerfristig orientiert ist. Und ja, das ist so mal die Konstitution, in der wir uns bewegen.
Wie stark ist denn sowas angreifbar? Also gibt es da so eine Art Burggraben? Wie schwer ist es, in so einen Markt reinzukommen und wie ist die Konkurrenzsituation da?
Naja, du hast natürlich schon durch die Marken, durch das Schulungspersonal, vor allem auch im Personaldienstleistungsbereich, dadurch, dass du Netzwerkeffekte hast. Also du hast ja die Vermittler, die da sind, die quasi die betreuen und die Kundenprofile haben etc. Also das ist schon, dass wenn du das von Beginn aufbauen willst, ist das natürlich schon eine Geschichte, die durchaus einigen Aufwand und Zeit im Prinzip erfordert, um da ranzukommen.
So, wenn wir uns dann mal anschauen, was das Unternehmen in der Vergangenheit geschafft hat, so 2009 war ein Umsatz noch von 110 Millionen, den inzwischen gesteigert auf 437 Millionen im Jahr 24. Den Rückgang, den hast du schon angesprochen, wobei es ein sehr, sehr kleiner Rückgang ist. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn man sich die letzten Jahre bei dem Unternehmen anguckt, ist man natürlich auch verwöhnt durch Wachstum. Du hast auch nochmal zwei Folien mit reingebracht aus der Analystenpräsentation beziehungsweise aus der Unternehmenspräsentation, wo es auch darum geht, wie Wachstum eigentlich abläuft.
Genau, und vor allem möchte ich dort eines eigentlich zeigen, wenn man jetzt mal die eher rezessiven oder die rezessiven Phasen anschaut, also 2008 bis 2010 die Zeit, da ist der Umsatz kaum eben vorwärts gekommen. Dann schauen wir uns an, wie es während der Pandemie war und wie es aktuell ist. Langfristig haben wir einen sehr deutlich steigenden Umsatztrend, aber wir sehen eben immer wieder in diesen Rezessionsphasen, dass der Umsatz mal stagniert oder leicht rückläufig ist. Und wir sehen auch im Jahr 2020 und 2021, dass die Firma den Mumm hat, dann eben zuzukaufen, weil sie eben dieses Vertrauen auch hat, dass diese rezessiven Phasen vorbeigehen und dass sie im Prinzip das gedrückte Preisniveau bei Akquisitionen oder die Schwäche von Konkurrenten oder die Verkaufsbereitschaft von Eigentümern, von potenziellen Akquisitionskandidaten, dass sie das Ganze eben dann eiskalt ausnutzen und, wie gesagt, in der Krise gut zugekauft haben und dadurch weiter gewachsen sind. Und das, was wir da eben hier auch noch sehen, ist im unteren Teil, dass immer in der Krise natürlich die operative EBITDA-Marge runterkommt. Im Moment sind wir irgendwo Richtung 10%. Das ist eine ordentliche Delle. Aber sie haben es immer wieder geschafft, auf das Normalniveau irgendwo zwischen 16% und 18% zurückzukommen. Und sie sind auch zuversichtlich, dass sie das Ganze dieses Mal wieder schaffen werden. Für dieses Jahr haben sie nach dem wirklich schlechten Q1 die Zahlen fürs Gesamtjahr aber dennoch bestätigt. Sie rechnen mit 387 bis 417 Millionen Umsatz in 2025 und mit einem EBITDA von 36 bis 44 Millionen. Und was wir auf der zweiten Grafik jetzt noch sehen, das ist ein ganz interessantes Thema, nämlich Free Cash Flow. Und wir sehen, wir hatten Umsätze 440 Millionen und wir haben beim Free Cash Flow 70, 74, 77 Millionen. Das heißt, das ist ein extrem cash-generierendes Geschäft. Und dieser Cash kann auch und wird auch im Prinzip an die Aktionäre relativ zügig wieder ausgeschüttet. Sie schütten im Moment 2/3 vom erzielten Jahresergebnis aus. Das heißt, es gibt hohe Dividenden, in diesem Jahr 4,03 € für 2024 gezahlt. Für 2025 wird es mit relativer Sicherheit ein ganzes Stück weniger werden. Aber wenn sie eben wieder zurückkommen in diesen Wachstumsmodus, dann werden sie auch wieder mit hohen Ausschüttungen glänzen. Und das ist für uns Aktionäre ja gut. Wenn wir überlegen, wir kaufen die Aktie und bekommen nicht aus der Substanz, sondern aus generiertem Cash, der nicht für weiteres Wachstum gebraucht wird, den bekommen wir wieder relativ schnell zurückbezahlt, dann reduziert sich ja letztendlich unsere Kapitalbindung und das macht es eben so interessant, eben langfristig da in so einer Firma dabei zu sein. Und jetzt halt der Punkt, die Frage, warum gerade jetzt? Und da möchte ich mal einen Gedanken aufgreifen. Ich nenne das Ganze mal etwas Timeframe-Arbitrage. Und zwar, was meine ich damit? In der Aktie sind, nach dem, was ich beobachtet habe, relativ viele institutionelle Investoren, Fonds und institutionelle Investoren mit drin. Und wenn ich auf der Hauptversammlung gesehen habe, da waren relativ wenig kleine Aktionäre für eine Firma mit 400-500 Millionen Market Cap. Sie haben jetzt virtuelle HV gemacht. Davor bei der Präsenz-HV waren 30 Personen anwesend. Und auch jetzt in der Präsenzliste, es haben sich kaum Privatanleger zugeschaltet, die ja tendenziell häufig einen längerfristigen Anlagehorizont haben. Was ist jetzt, wenn eine Aktie extrem stark von institutionellem Geld kontrolliert wird? Die interessiert nicht, wo das Unternehmen in 3, 5 oder 10 Jahren steht. Die meisten schauen aufs nächste Quartal und wenn sie wirklich weit blicken, dann noch auf das Jahresergebnis oder vielleicht sogar Richtung nächstes Jahr. Aber, und da müssen wir jetzt ehrlich sagen, die harten Zahlen sehen im Moment schlecht aus. Auch das nächste Quartal wird kein Quartal sein, wo die Champagnerkorken knallen. Aber deshalb kommt institutionelles Geld noch nicht in Scharen eben hier rein zurück. Und das ist unsere Chance, jetzt eine Position aufzubauen mit einem langfristigen Anlagehorizont. Denn das Chance-Risiko-Verhältnis bei Amadeus Fire ist in meinen Augen relativ gut. Es gibt auf der Risikoseite ein großes Risiko in meinen Augen. Und zwar, das heißt KI. Wir haben vor allem White-Collar-Arbeiter also IT-Kaufmanager-Bereich. Wenn also KI dort für eine strukturelle Arbeitslosigkeit sorgen sollte, was manche der führenden KI-Köpfe und so durchaus mal in den Raum werfen. Klar, die müssen ihre Positionen, ihre denken, das ist auch viel Verkaufsgeschichte mit dabei. Aber wenn das Ganze kommen sollte, dann könnten die im Prinzip aus der Ecke Druck bekommen und auch im Weiterbildungssegment könnte wesentlich mehr KI-basiert laufen. Das ist durchaus, denke ich, eine Gefahrengeschichte. Aber wenn wir mal schauen, wo die Aktie war, und damals haben wir Gewinne von 7 Euro je Aktie erzielt, das war nicht, und der Kurs war bei 200, also wir hatten dort eine Bewertung von einem 30er KGV irgendwo. Das waren ganz andere Bewertungen, als wir es heute haben. Und wir können eben diese gedrückte Situation nutzen, um eine Position aufzubauen. Wir haben gute Anzeichen, dass in Deutschland die Wirtschaft nach der Neuwahl gedreht hat. Ich habe die Tage vom KfW-Chef ein Interview gesehen. Der hat gesagt, dass 2024 das schlechteste Jahr, was Auslandsinvestitionen, was vom Ausland an wie das Ausland auf Deutschland geschaut hat und Auslandsinvestitionen war, seit 2011. Und dass er im ersten Quartal oder zu den ersten 5 Monaten jetzt eine Wende der Stimmung gesehen hat, wie er in 30 Jahren seiner Berufstätigkeit nicht gesehen hat. Die Ausländer sind plötzlich richtig scharf, die finden Deutschland attraktiv, es tut sich was. In der Wirtschaft gibt es erste Anzeichen, dass sich wirklich was ändert. Und vor allem, wir haben 3-4 Jahre von absoluter Lähmung. Wenn dort eine Hoffnung, ein Aufschwung draus entsteht, dann wird sich das auch im Arbeitsmarkt widerspiegeln. Klar, ein Stück Zeit versetzt, nicht sofort. Und dann wird sich das aber auch im Geschäft, im Umsatz und im Gewinn von Amadeus Fire widerspiegeln. Und dann kommen wir von gedrückten Bewertungsgeschichten plötzlich wieder in Fantasie und in höhere Bewertungsmultiples. Und deshalb finde ich, dass, wenn jemand langfristig orientiert ist, jetzt einen interessanten Zeitpunkt, eine Position aufzubauen, wo alles so ein bisschen depressed ist und eben mit einem langen Horizont anzunehmen. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist relativ riskant, wenn im Prinzip die genannten Risikofaktoren eintreffen oder wir wieder erwarten, vielleicht vom Ausland ausgelöst nochmal in eine Rezession zurückfallen, weil die ganze Weltwirtschaft in eine Rezession verfällt, dann werden sie natürlich weiter zu kämpfen haben. Ja, aber prinzipiell, was da vielleicht noch interessant ist vom Kurs her, die Meldung zum Q1, die war wirklich eigentlich schlecht und mit einigen, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich gesagt, boah, hätte ich eigentlich nicht ganz so heftig erwartet, ja. Aber der Aktienkurs ist nicht weiter gefallen. Der hat sich im Prinzip stabilisiert. Und das gibt für mich durchaus Anlass zur Hoffnung, dass wir hier in der Phase der Bodenbildung sind und dass wir dort eine sehr, sehr gute Einstiegschance im Moment sehen.
Also Aktie kann man im Chart jetzt auch nochmal sehen, ist jetzt etwa 62% seit dem All-Time-High gefallen. Aber was ich dann eben auch noch spannend finde, ist in der Darstellung von Guru Focus, wie sich das KGV zwischenzeitlich eben entwickelt hat. Also wie es eben hin und her meandert ist von einem Level unter 10 im Jahr 2009 auf dann, nachdem das Unternehmen jahrelang eben mit einer 10%igen Marge unterwegs waren, mit einer 10%igen Nettomarge wohlgemerkt, mit einem auch deutlichen Wachstum dann in den von den Jahren 2009 bis 2018 zum Beispiel, den Umsatz verdoppelt hat, die Marge von 9% auf dann knapp 12% nach oben gefahren hat. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Marge ja dann hoffentlich auch wieder möglich sein sollte, also irgendetwas jenseits der 10% und nicht diesseits der 8%, wie es aktuell ja ist, dann sollte ja auch beim Gewinn pro Aktie eigentlich wieder einiges möglich sein und natürlich auch beim entsprechenden Free Cashflow. Wenn ich hier auf 18 und 19 gucke, da sind wir so jeweils im Bereich gemittelt so bei 4,50, wenn wir Free Cashflow und EPS mal nehmen, sodass da eigentlich auch sowas wie eine 9 bei dem ja jetzt deutlich gesteigerten Umsatz im Jahr 24 so im Raum stehen sollte, wenn man diese ganzen Rückschläge, die es im Jahr 24 offensichtlich gegeben hat und die man jetzt auch noch ein Stück weit zu verarbeiten hat, dann abgearbeitet hat. Es wird nach dem, was ich von dir höre, nicht und noch nicht für das Jahr 25 zu erwarten sein, wo die Schätzungen ja im Grunde genommen auch so zumindest bei mir, die ich habe, im Moment so bei 4 € für das Jahr liegen. Aber ab dem nächsten Jahr sollte dann der Zug wieder deutlich nach oben abgehen.
Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sie die 4 € Aktie, ich glaube nämlich da, das muss man immer bei den Datenbanken ein bisschen aufpassen, wenn es Gewinnrevisionen gibt, dann hängen die Datenbanken eigentlich häufig hinterher, gerade bei den kleineren Werten. Dann sind noch 2, 3 ältere Analystenstudien drin, die nicht abgedatet sind, oder der Analyst hat's Coverage eingestellt, ohne dass es dort vermerkt ist. Ich denke eher, dass wir drunter landen werden. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ohne dass ich jetzt tiefer danach gerechnet hätte oder ganze Excel-Sheets damit gefahren wäre.
Aber der grundsätzliche Optimismus bei dir ist da, dass beispielsweise auf der Nettomargenebene man wieder zu alten Werten hin zurückkommt und dann.
Genau, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass dieses Modell funktioniert, dass sie eine gute Positionierung haben, dass sie in der Vergangenheit viel richtig gemacht haben, dass sie den Markt sehr gut kennen und dass sie wieder in die Spur zurückkommen, so wie sie 2009, 2010 wieder in die Spur zurückgekommen sind nach der Finanzkrise, so wie sie nach Corona nicht nur in die Spur zurückgekommen sind, sondern es zu Akquisitionen genutzt haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses Mal eben die Krisensituation, dass sie wieder genutzt wird, um noch zuzukaufen. Und dann kommt eben genau das, was du gemeint hast, dass dann Umsatz, Gewinn, EPS und so weiter alles nochmal höher ausfallen, weil sie einfach die Chance nutzen und an die langfristige Entwicklung glauben, weil sie auch wissen, das Vertrauen haben, dass eine Konjunkturkrise irgendwann vorübergeht, dass aber strukturelle Geschichten wie ein Fachkräftemangel, der dürfte weiter bleiben.
Jonathan, hast du aus deiner Sicht noch eine Nachfrage oder eine Ergänzung zu Amadeus Fire? Du guckst dir ja auch einige Unternehmen an, vielleicht hast du dir diese Aktie auch schon mal ein bisschen intensiver angeguckt, dein Take.
Ja, also ich schleiche tatsächlich so um die Firma herum. Ich bin nicht investiert, aber beispielsweise auf dem Eigenkapitalforum habe ich mit einem Unternehmensvertreter gesprochen. Ich erkenne den mittel- und langfristigen Case sehr gut, oder? Also den operativen, dass die Firma eben sehr viel Wachstumspotenzial hat, wenn der Fachkräftemangel wieder da ist, weil die Wirtschaft wieder ausgelastet ist im Bereich der Weiterbildung, dass sich die Marge dann wieder normalisiert, dass halte ich alles für realistisch und potenziell ist jetzt schwer, dann eine Zeitachse abzubilden, aber ich sag mal, irgendwann in den nächsten 3 bis 5 Jahren durchaus auf 500 Millionen Umsatz und wenn sie dann auf die 10-11% Nettomarge kommen, die sie in der Vergangenheit hatten, es wurden jetzt ja auch noch ein paar Aktien zurückgekauft, dann stehen da schnell 10 € EPS. Ja, und dann ist es noch die Frage, was für ein Multiple gesteht der Kapitalmarkt diese Firma zu? Ist es ein 10er, ein 15er, ein 20er? Matthias, du hattest gesagt, in der Vergangenheit hatten wir sogar mal 30er KGVs. Insofern ist da schon potenziell sehr viel Upside möglich. Es basiert halt auf 2 Thesen, oder? Die erste ist, dass die Wirtschaft jetzt wirklich dreht, dass die Unternehmen wieder einstellen im kaufmännischen und IT-Bereich. Da tue ich mir schwer und stoche noch so ein bisschen im Dunkeln. Eine mögliche Timing-Option ist natürlich auch erstmal ein bisschen zu warten, dann kauft man sie halt nicht für 70, sondern für 90, aber das Ganze dreht schon wieder nach oben. Und das zweite ist dieses asymmetrische Chance-Risiko-Verhältnis, weil die Firma verliert ja kein Geld, die Bilanz ist solide, also es ist jetzt extrem unwahrscheinlich, dass hier zu einer Insolvenz kommt, umgekehrt haben wir ein erhebliches Upside, das ist asymmetrisch verteilt. So wie man das haben will, unterstellt, dass die Firma an der Börse bleibt. Und wegen den Eigenschaften, die das Geschäft mit sich bringt, Skalierbarkeit, extrem hohe Cash-Generierung, weil eben kein Kapital gebunden ist. Das sind keine Gebäude, Maschinen oder irgendwas anderes, auch auf Working Capital-Ebene ist das minimal, ist es natürlich potenziell für Finanzinvestoren, unter anderem Active Ownership Capital, interessant, das Ding von der Börse zu nehmen. Und dann macht man halt, kriegt man halt 90 Euro oder 100 oder was auch immer da geboten wird, aber hat dann an dem langfristigen Upside, an dem man sich eigentlich ja beteiligen möchte, hat man gar nichts mehr. So. Und das ist halt das Blöde, weil die haben jetzt ja schon knapp 20% Anteil aufgebaut. In den Medienberichten heißt es, dass da die sich jetzt auch umhören oder dann ganz viele Nachrichten bekommen haben von anderen Private Equity Häusern, die da gerne mitmachen würden. Also ich glaube, die Finanzierung würde stehen. Und meine Sorge ist, dass das Einzige, worauf die noch warten, eigentlich ist, dass das Geschäft anspringt. Da werden die ganz genau die Vorlaufindikatoren überprüfen, sodass, wenn sie zuversichtlich sind, ja, das wird ein Boom. Ja, vielleicht auch von dem 500 Milliarden Infrastrukturprogramm ausgelöst, wenn es da losgeht, dass sie das dann mit ein bisschen Upside von der Börse nehmen. Und wenn es aber nicht zu dem Boom kommt, dann kommt es, gibt es keine Übernahme und das Kapital ist Jahr für Jahr für Jahr gebunden. Man kriegt ein bisschen Dividende. Und insofern, das ist halt ein Thema. Kommt die Übernahme, zu welchem Preis? Wie viel Potenzial hat man dann? Kann man dann den Weg mit Delisting, Squeeze-Out, Nachbesserung, kann man den mitgehen? Oder kommt die Übernahme genau zu einem Zeitpunkt, zu dem das Ganze noch pessimistisch aussieht und die Zahlen schlecht sind und man hat die Aktie dann einfach billig abgenommen bekommen? Also da fehlt tatsächlich dieser Großaktionär, der das langfristige Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial für alle Anleger ermöglicht.
Aber zu welchem Niveau ist denn Active Ownership eingestiegen?
Also die Einkäufe, die letzten waren jetzt im Q2 die Meldung, glaube ich. Das andere war letztes Jahr vorm EKF schon. Also es müsste letztes Jahr im Sommer irgendwann gewesen sein. Kann ich auswendig jetzt nicht sagen.
Aber dann sind sie mit großer Wahrscheinlichkeit ja auch über 100 eingestiegen, ne?
Ja klar, nur im Prinzip, die haben ja nur einen Anteil besser und die können ja trotzdem noch zukaufen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt an den historischen Einstiegskursen was festmachen kann. Wenn die mit einem Partner zusammen das Ding von der Börse nehmen, dann profitieren sie ja, wenn sie es mit 90, sagen wir jetzt mal rein hypothetisch, mit 90 von der Börse nehmen und es dann an Private Equity weiter dealen. Oder es gibt ja inzwischen da relativ Vereinbarungen teilweise mit dem Großaktionär, dass der dann gar nicht so schlecht fährt oder mit dabei bleibt und so weiter. Von daher würde ich jetzt aus den historischen Kursen keine Schlussfolgerung ziehen. Nur, ich sag mal, bis sie das von der Börse nehmen, dauert ja erstmal. Also wenn jetzt mal ein Delisting kommt, klar, ein Delisting würde bei der Aktie natürlich wieder bedeuten, dass erstmal müssten sie ein ganzes Stück mehr kaufen, bis sie ein Delisting realistisch anstreben können. Das zweite, das heißt, es würde ja den Kurs auch höher bringen. Das zweite ist, dass ein Delisting ja noch nicht bedeutet, dass es von der Börse, also es ist dann nicht mehr gelistet offiziell, sondern es ist nur noch auf Antrag des Maklers, meistens in Hamburg gelistet. Man kann also immer noch beteiligt bleiben. Und dann müssten sie noch einen Squeeze-Out anstoßen. Dazu müssten sie mal mindestens die 90% zusammen haben, um den anstoßen zu können. Also bis sie zu so einer Geschichte, bis sie zu Strukturmaßnahmen und um diese ganzen Geschichten kommen, vergeht eine Zeit.
Da sind auch ein, zwei gute Quartale erstmal wieder drin gewesen, meinst du?
Richtig, genau. Und dann müssen sie im Gutachten, was er nach einem Squeeze-Out-Geschichte an der Ankündigung auch nochmal 3-4 Monate dauert, bis die HV ist, also vergeht ein halbes Jahr. Das heißt, das würde ja dann spätestens in einem Spruchverfahren mit eine Rolle spielen, dass das Wachstum zurück ist. Und wenn ich sehe, mit welchem Tempo an manchen Ecken inzwischen der Optimismus in Deutschland zurückkommt, ja, also wenn sie es dann erst durchziehen wollen, wenn sie wirklich in den Zahlen sehen, dass das Ding dreht, dann könnte es sehr spät sein. Aber es ist meine Meinung, schauen wir mal,
dann sehen wir schon. Bei dem Titel auf jeden Fall eine Chance, ein sehr, sehr stark heruntergekommenes Unternehmen zu kaufen, sich daran zu beteiligen, auch in der Erwartung, dass es sowohl beim Umsatz als auch bei der Marge und dann eben beim Gewinn pro Aktie wieder nach oben geht und sich damit dann auch die Kennzahlen noch besser lesen und einen dann auch spürbar höheren Kurs rechtfertigen. Das war die erste Aktie von der Aktie des Monats Juni 2025. Und Jonathan startet jetzt mit dem zweiten Titel und es tut ja schon ein bisschen weh. Denn diese Aktie die stellt Jonathan hier gar nicht zum ersten Mal vor. Denn im August letzten Jahres, da hat er diesen Titel auch schon mal vorgeschlagen und vorgestellt. Und ich habe mich damals nicht getraut zu investieren. Und das, muss man schon sagen, war ein Fehler. Und jetzt erfahren wir erstens, welches Unternehmen es ist, dann auch, was das Unternehmen eigentlich macht und warum es trotzdem aus Jonathans Sicht ein würdiger Kandidat für die Aktie des Monats ist.
Ja, das mache ich gerne. Ich würde dieses Warum ist die Firma generell interessant und Geschäftsmodell kombinieren und dann im Anschluss noch ein paar Gedanken zum Timing geben, Tobias. Es geht um Fraport und es ist wieder Sommer, so wie im letzten Jahr, nur mit dem Unterschied, jetzt stehen wir noch am Anfang der Reisesaison. Das heißt, viele werden in den Flieger steigen, nicht alle können oder wollen sich das leisten, aber einige, ein relevanter Anteil der Bevölkerung wird doch irgendwo nach Südeuropa reisen und geht dann eben oftmals ausgehend vom Frankfurter Flughafen, wird die Reise gestartet oder man landet dann beispielsweise in Griechenland oder der Türkei. Das sind Auslandsbeteiligungen von Fraport und das ist eben das Geschäftsmodell, ein Flughafenbetreiber. Und warum ist das generell interessant? Generell ist es so, dass wir in unsicheren Zeiten leben. Matthias hat schon die Stichwörter KI gebracht, auch Konjunktur, Geopolitik, ganz vieles im Umbruch. Und die Frage wird bei vielen Unternehmen sein, auch bei den Unternehmen, bei denen man das aktuell noch nicht erwartet, wie das Geschäftsmodell angepasst werden kann und wie zukunftsfähig es ist. Ich glaube aber, dass Infrastruktur davon weitgehend ausgenommen ist. Und die Idee ist, dass man bei Infrastrukturinvestitionen eine Aktienmarkt vergleichbare Rendite hat, gleichzeitig aber das Risiko eines permanenten Kapitalverlusts viel geringer ausfällt. Und das liegt eben unter anderem an dieser Monopolstellung. Der Frankfurter Flughafen wird jetzt seit vielen Jahrzehnten am gleichen Standort betrieben. Und auch die anderen börsennotierten Flughafenbetreiber haben eben nicht das Wettbewerbsproblem, weil es einfach durch die Politik gar nicht mehr genehmigt wird, direkt daneben einen Konkurrenzflughafen zu bauen. Und weil es auch wirtschaftlich nicht mehr darstellbar wäre mit den heutigen Preisen. Das heißt, du bist geschützt in deinem Einzugsgebiet. Bei den griechischen Inseln hast du sowieso ein Monopol auf der jeweiligen Insel und hast damit ein wiederkehrendes Geschäft, das eben unabhängig von diesen ganzen großen Umbrüchen weiter funktionieren wird mit einem geringen Kapital oder Risiko eines permanenten Kapitalverlusts. Und was gerade die Airports noch besonders spannend macht, ich hatte mir im letzten Jahr mal 5 oder 6 börsennotierte Flughafenbetreiber angeschaut, ist der operative Hebel. Ja, und das siehst du auch in der Grafik, die ich mitgebracht habe, Tobi, auf Seite 12. Nämlich das, und das ist etwas, was ich bei allen Flughafenbetreibern, die ich mir damals angeschaut habe, beobachtet habe, dass in dem Fall jetzt hier einmal Passagiere, das ist die Kurve, die immer noch da sich befindet, wo sie im Jahr 2014 war, da gab es also kein großes Wachstum bei Fraport, aber dass das EBITDA oder die Ertragskraft, ja, dass die überproportional stark zulegt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sie eine Pricing Power haben, also die Preise immer weiter nach oben drücken können. Und dass es ein fixkostenbasiertes Geschäftsmodell ist. Das heißt, jeder zusätzliche Passagier erhöht die Kosten nur minimal, sorgt aber für einen weiteren Umsatzanstieg. Ja, und deswegen eben diese Beobachtung, das gilt auch für den Flughafen Wien, Zürich, Aena oder den Athens International Airport, dass wir hier ein stärkeres Gewinnwachstum sehen als auf Ebene des Erlöses. Ja, und das macht das also auch ganz interessant. So, und jetzt mache ich noch kurz das Geschäftsmodell fertig und dann machen wir die Timingfrage. Es ist so, dass das Hauptasset, aus dem die Gesellschaft hervorgegangen ist, ist halt der Frankfurter Flughafen, trägt etwa 50% zum Nettogewinn bei, ist wieder untergliedert in verschiedene Geschäfte. Einmal ist es das Infrastrukturgeschäft, also Betrieb der Start- und Landebahn, der Terminals, der Sicherheitskontrollen. Dort hat man eine Verzinsung, die staatlich reguliert ist, die ist bei irgendwo 8% gedeckelt, die wird derzeit aber noch nicht vollständig ausgeschöpft. Ja, das hat mehr so eine Art Anleihecharakter. Aber dann gibt es noch ergänzende, nicht regulierte Aktivitäten, zum Beispiel die Vermietung der Parkhäuser, Werbeflächen oder ganz wichtig die Vermietung der Flächen in den Flughäfen, wo wir absurd hohe Preise zahlen, weil auch hier wieder eine Monopolsituation vorliegt. Es gibt aber auch ganz viele Grundstücke und Gebäude drumherum, also Wartungshallen, Logistik, Hotels und so weiter und so fort. Und insofern ist es auch ein Immobilienkonzern. Und in diesem Geschäft werden halt sehr hohe Renditen erzielt. Und dann ist aber Fraport mit dem Know-how, was sie in Frankfurt aufgebaut haben und der Expertise und der Kapitalkraft ins internationale Geschäft eingestiegen. Dort, also im Kernstandort, haben sie auch ein Eigentum an Grundstücken und Gebäuden und eine unbeschränkte Lizenz. Und bei den internationalen Beteiligungen ist es so, das ist ja ein neuer Trend, dass Airports privatisiert werden, dass man in der Regel immer nur eine Lizenz erwerben kann. Die gilt dann 20, 30, 40 Jahre. Da verpflichtet man sich eben, den Flughafen instand zu halten, auszubauen und bekommt dann dafür eben nach einer vorgelegten Formel bekommt man eben den Umsatz und muss teilweise auch noch einen Teil davon wieder abgeben aber das ist dann halt ein endlicher Cashflow. Und sie haben da aber ein sehr, sehr interessantes Portfolio ausgebaut. Die wichtigsten internationalen Assets, also insgesamt auch die zweite Hälfte des Ertrags, dann durch die internationalen Standorte, 49 an der Zahl, aber die wichtigsten sind die 14 Flughäfen in Griechenland. Da haben wir kein Währungsrisiko, da haben wir den Tourismusboom. Das entwickelt sich also wirklich hervorragend in Griechenland. Dann Peru mit Lima, den Hauptstadtflughafen, wo sie jetzt die Kapazität auch nochmal verdoppelt haben. Und dann gibt es noch eine 50% Beteiligung in der Türkei am Flughafen Antalya. Da wurde die Kapazität auch verdoppelt. Und in Frankfurt noch abschließend wurde die Kapazität um 50% erhöht. Das heißt, wir haben jetzt riesige Kapazitätsvorräte. Die Investitionen sind durch. Und das führt mich auch so ein bisschen schon zur Timing-Frage. Denn die Aktie ist, wenn man mal einen langfristigen Blick darauf wirft, nicht so gut gelaufen. Und das liegt daran, dass sie jetzt eine 10-jährige Mega-Investitions-Initiative hinter sich haben, gerade abschließen. Das ging los im Jahr 2016. Was ist da passiert? Unter anderem Flughafen Frankfurt, Terminal 3, über 4 Milliarden Geld investiert. Das ist fast der komplette Börsenwert. Dann haben sie die 14 griechischen Flughäfen erworben. Sie haben in Türkei, Antalya, das zweite Terminal gebaut und Peru haben sie auch verdoppelt. Und das alles zusammengerechnet hat etliche Milliarden verschlungen, damit den Free Cashflow ins Negative gedrückt, die Verschuldung hochgeführt. Dann kam auch noch, das hätte noch alles funktioniert mit Dividende und solider Bilanz, trotz der Mega-Investition. Aber dann kam noch die Corona-Pandemie dazwischen. Und das hat natürlich über den entgangenen Gewinn in diesem Zeitraum beziehungsweise den aufgelaufenen Verlust, den Schuldenrucksack nochmal weiter aufgefüllt. Und deshalb ist Fraport zwar ohne Kapitalerhöhung, ohne Staatshilfe, ohne irgendwas anderes durch die Krise gekommen, hat jetzt aber diesen sehr, sehr schweren Schuldenrucksack. Und das alles hat die Aktie für ganz viele Anleger uninteressant gemacht, weil wenn du einen negativen Free Cashflow, eine erhöhte Verschuldung, eine nicht vorhandene Dividende hast, gerade bei einem Infrastrukturasset, was üblicherweise für Pensionsfonds, für Versicherungen und so weiter interessant ist, die erwarten eine Dividende, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die kann Fraport aber nicht zahlen. Also ganz viele machen einen Bogen um die Aktie, auch Kennzahlenanalysten, die mit irgendwelchen Screenern arbeiten, sagen, negativer Free Cashflow fällt für mich raus oder Debt EBITDA über einem gewissen Wert darf ich nicht investieren. Ja, und deswegen ist das eigentlich so cash-generierende und jetzt perfekt modernisierte, erweiterte, für Jahrzehnte operativ gut vorbereitete Unternehmen durch alle Raster gefallen, auf einer absurd niedrigen Bewertung. Und das Interessante ist halt, dass jetzt all diese drei aufgeführten Negativpunkte gerade in diesem Jahr zum Abschluss kommen. Denn erstmalig guidet das Management, weil eben jetzt inklusive Terminal 3, das im Oktober fertiggestellt werden soll, die Investition massiv zurückgehen auf ein bestandserhaltendes Niveau. Dadurch wird der Free Cashflow in diesem Jahr so an die Break-Even-Schwelle kommen, nächstes Jahr wahrscheinlich schon 400 Millionen betragen, 2030 perspektivisch 1 Milliarde, das ist die Management-Guidance. Und das ermöglicht dann natürlich Schuldenabbau und Wiedereinführung der Dividende. Und damit kommen diese ganzen negativen Faktoren, also auch hier wieder eine Time-Arbitrage, wie das Matthias so schön gesagt hat. Wir Privatanleger können einen längerfristigen Horizont einnehmen. Wir können sagen, ja, wir möchten die Firma mal 3 oder 5 Jahre begleiten. Und dann wird Quartal für Quartal, Jahr für Jahr, Schritt für Schritt werden sich diese ganzen Minuspunkte eben entfernen, die werden verschwinden und dann wird sich wieder eine normale Bewertung einstellen. Und das ist hier so ein bisschen die These und wir hatten halt vor diesen ganzen Corona-Pandemien und Investitionsprogrammen erhöhten Verschuldungsthemen, hatten wir typischerweise immer ein KGV von 20. Ja, das ist eine Infrastruktur, ähnliche angemessene Bewertung. Und wir stehen halt aktuell noch bei dem 10er, 11er, 12er KGV. Und der Long-Term-View, ja, ich spreche jetzt hier von der Management-Guidance, die ist für das Jahr 2030, also in 5 Jahren, lautet 2 Milliarden EBITDA, 1 Milliarde Free Cashflow. Es gibt etwas mehr als 90 Millionen Aktien. Das heißt, wir reden von 10 bis 11 Euro Ertragskraft pro Anteilschein. Wenn die Management-Guidance eintrifft, kann sein, dass das nur zu 80% oder 90% erreicht wird, 1-2 Jahre später, aber mal um einfach ein Gefühl zu bekommen. Und wenn man auf diese potenziell erreichbare Ertragskraft von 10 Euro in 5 Jahren, nicht heute, nicht morgen, ein 20er KGV setzt oder ein 20er Free Cashflow Multiple, dann haben wir halt potenziell Rückenwind oder eine Perspektive, dass der Kurs Richtung 150, Richtung 200 Euro geht. Und das ist verglichen mit dem aktuellen Niveau. Ja, wir hatten sie im August letzten Jahres bei 45, jetzt sind wir bei knapp über 60, halt immer noch sehr, sehr viel Potenzial. Das heißt, ich glaube, ich für mich werde die Aktie weiter begleiten. Ich habe sie auch nochmal aufgestockt vor einigen Monaten bin davon überzeugt, dass sie alles in allem gut geführt ist, dass sie trotz der ganzen Probleme, die aktuell existieren, funktioniert. Wollte deswegen diese Aktie vorstellen, wie wir jetzt an diesem Wendepunkt angekommen sind.
Ja, also von daher an der Stelle seid ihr eben aufgerufen, jetzt nochmal zu sagen, ja, ihr könnt natürlich sagen, schade, dass ich bei dem zurückliegenden Preis bei 44 nicht gekauft habe. Wenn ihr das tut, könnt ihr mir gerne eure Kaufabrechnung zuschicken, ob ihr damals gekauft habt. Dann wäre es nämlich richtig gut, wenn ihr die Sendung dazu genutzt hättet. Ich habe mich damals nicht getraut. Ich habe auch bei der 50er-Phase noch Abstand genommen. Jetzt ist es in der Tat so, dieser Teil sieht natürlich ein bisschen ernüchternd aus, weil ich da einen Einstiegsmoment verpasst habe. Wenn man sich aber den 10-Jahres-Chart mal anschaut, dann ist man eigentlich in so einer Phase, wo man hier sagen kann, hier gibt's einen ausgeprägten Tiefpunkt, hier gibt's einen ausgeprägten Tiefpunkt nochmal in der Nach-Corona-Phase und hier gibt's diesen ausgeprägten Tiefpunkt, zu dem wir letztes Mal die Sendung aufgenommen haben. Und dieses Niveau, über das die Aktie letztes Mal eben nicht rübergekommen ist, war bei 62 Euro. Da ist die Aktie jetzt in der Tat auch drüber. Also von daher ist auch vor dem Hintergrund eine Bodenbildung zumindest offensichtlich abgeschlossen. Und vor dem Hintergrund scheint auch in dem Kurs schon wieder zum Ausdruck zu kommen, das, was wir bei Amadeus Fire noch nicht sehen, aber dass hier eine Zuversicht in das Unternehmen zurückgekehrt ist. Und ja, den Multiple, den du angesprochen hast, wenn wir uns den Teil hier nochmal anschauen, dann muss man auch mal ganz kurz daran erinnern, dass es auch schon mal höhere Bewertungsphasen gab, aber wenn man es aufs Free Cashflow abstellt, dann sind wahrscheinlich so 16, 17, 18 durchaus realistische Werte. Und 18 ist ja deswegen ganz schön, weil du hast 10 Euro gesagt, das wären dann 180. Und wenn man zu 60 beispielsweise nochmal reinkommt, dann ist es eben eine Verdreifachung. Das ist ja auch auf der aktuellen Basis eben eine durchaus noch attraktive Betrachtung. Ich glaube, das mit den 2 Milliarden und der 1 Milliarde, was du eben gesagt hast, das war auch damals schon mit ein Thema, oder?
Genau, es ist halt immer eine Glaubwürdigkeitsfrage, die der Kapitalmarkt da an das Management stellt. Könnt ihr das erreichen? Wie muss sich die Wirtschaft entwickeln, damit das möglich ist? Und da gab es eben sehr viel Unsicherheit. Aber du hast jetzt gerade die aktuelle Kursentwicklung angesprochen, Tobi. Lass mich da noch ein paar Punkte aufnehmen oder ergänzen, die das eben begründen, ja, dass jetzt der Kapitalmarkt zunehmend mehr Vertrauen wieder in die Firma und ihre Zukunftsaussichten bekommt. Erstens agieren sie sehr geschickt. Sie haben beispielsweise einen Sonderertrag letztes Jahr noch von knapp 50 Millionen bekommen für die Veräußerung ihrer Beteiligung an St. Petersburg. Das hat ihnen auch niemand zugetraut, dass da noch etwas fließt. Das ging an einen Investor aus dem Nahen Osten. Das war auch schon komplett abgeschrieben. Dann haben sie einen nicht relevanten Anteil am Flughafen Delhi für etwas über 100 Millionen verkauft. Das ist jetzt auch auf dem Konto angekommen vor wenigen Wochen. Und dann gibt es, was das Operative angeht, halt noch die Neuigkeit. Die Frage ist ja insbesondere am Flughafen Frankfurt. Die Passagierzahlen sind immer noch unter dem 2019er Niveau. Ja, da sind wir also wirklich Schlusslicht in Deutschland. Also auch das die Gemeinsamkeit mit der Vorstellung von Matthias. Aber wir haben jetzt eine neue Regierung, die das Problem sieht. Ja, die Grünen sind da nicht mehr dabei. Die waren immer dabei. Ganz große Befürworter davon, den Flugverkehr so stark wie möglich oder so unattraktiv wie möglich zu machen. Das ist draußen. Wir haben eine Wirtschaftsministerin, die aus der Wirtschaft kommt. Also das muss man sehen, dass sich an den Rahmenbedingungen etwas ändern könnte, dass Luftverkehrssteuer, die Fluglotsengebühren, was auch immer da denn konkret beschlossen wird. Aber dann das Generelle, was Matthias angesprochen hat, 500 Milliarden Infrastruktur, Wirtschaftszuversicht kommt zurück, das würde sich natürlich auch positiv auswerten. Und dann haben wir noch den Sonderfaktor, weil die Frage ist immer, sind die Flugzahlen zu niedrig, weil die Nachfrage nicht mehr hergibt oder weil die Kapazität nicht vorhanden ist. Ja, und wir mit den Lieferschwierigkeiten von Boeing, aber auch Airbus in den letzten Jahren ist tatsächlich insbesondere der Großkunde Lufthansa, die stehen für mehr als die Hälfte der Passagiere in Frankfurt, ist tatsächlich, die haben eine Menge bestellt, aber nichts bekommen, gerade bei den Langstreckenmaschinen, also der Boeing 787. Und jetzt kam die Meldung, da mal etwas Positives der Trump-Regierung, dass also auch die letzten Zertifizierungen voll abgeschlossen wurden und Lufthansa bald 20 neue Großraumflieger bekommt. Und die sollen dann zwar alte vierstrahlige Maschinen ersetzen, die dann ja in den Ruhestand gehen, aber die insofern erstmal kein großes Wachstum, aber man darf eines nicht vergessen, ein großes Problem der veralteten Langstreckenflotte war, dass sie immer häufiger in die Wartung mussten und dass wir natürlich die neuen Flugzeuge nicht mehr haben. Also insofern wird sich auch auf der Kapazitätsseite etwas tun. Dann haben wir noch ja als nächsten Punkt die Sache, dass auch für dieses Jahr wieder bis zu 4% Passagierwachstum in Aussicht gestellt wurde, weil Condor jetzt das Netz ausbaut, damit sie ihre Langstreckenflieger voll bekommen, werden da jetzt Zubringerflüge installiert, EasyJet expandiert in Frankfurt mit dem neuen Terminal 3, was dann nächstes Jahr Ostern in Betrieb geht, sollen auch Billigflieger wieder attraktive Konditionen bekommen und dann eben im nächsten Jahr die Lufthansa, wenn sie die neuen Maschinen zur Verfügung hat, wenn die Piloten dafür ausgebildet worden sind, dann könnte im nächsten Jahr das Passagierwachstum wieder von der Lufthansa stärker kommen. Also da gibt es schon eine Perspektive. Dann haben wir eine Gebührenregelung am Flughafen Frankfurt, die den regulierten Teil betrifft. Und da hat sich die Firma jetzt geeinigt auf eine 16-prozentige Steigerung der Gebühren pro Passagier über 4 Jahre. Und damit haben wir auch eine Visibilität, dass in den nächsten Jahren nicht nur das Umsatzwachstum aus dem Passagierwachstum kommt, sondern eben auch sehr stark davon getragen wird, dass sie ihre Gebühren erhöhen. Und das wurde jetzt schon für volle 4 Jahre abgeschlossen. Und das sind halt so die einzelnen Puzzleteile, die jetzt hier zusammengetragen diesen Kurs langsam nach oben schieben. Und insofern denke ich, dass das Management einen guten Job macht. Es geht immer irgendwas besser, aber man muss auch eines sehen. Sie haben jetzt das Terminal 3-Projekt weitgehend im Zeit- und Kostenplan abgeschlossen. Dass das noch möglich ist in Deutschland, muss man auch mal Respekt zollen. Und da merkt man halt den Unterschied zwischen einer erfahrenen Firma, die privatwirtschaftlich organisiert ist, und einem Land oder Stadt Berlin, die da versucht, irgendwas selbst zu machen, aber keine Expertise hat. Und das ist, denke ich, halt auch sehr erfreulich und eine Leistung, die man nicht für zu gering schätzen sollte, gerade die langfristigen Aktionäre. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und wir haben jetzt einen Flughafen, der dieses Jahr bis zu 64 Millionen Passagiere abfertigen soll, aber der die Kapazität für 100 Millionen Passagiere hat. Es wurde also für die nächsten 20 Jahre investiert und in Lima, in Griechenland, in Antalya ist das überall dasselbe Bild. Wir haben jetzt eine Erntephase, die bevorsteht, mit nur Maintenance CapEx, also bestandserhaltenden Investitionen. Und um das mal noch in eine Zahl zu bringen, letztes Jahr wurden 1,7 Milliarden für diese Kapitalinvestitionen ausgegeben. Das Maintenance Level liegt nur bei 0,5 Milliarden.
Ist da die Sanierung vom Terminal 2 schon drin? Denn die steht ja an. Also Terminal 3 wird aufgemacht und Terminal 2 wird ja dann saniert. Und das ist in diesen 0,5 Milliarden schon mit drin?
Genau, da gab es früher immer die Aussage, ich lese ja dann immer die Management-Calls, dass das in dieser Runrate 500 Millionen Maintenance-Capex pro Jahr drin ist. Jetzt kürzlich gab es die Aussage, vielleicht werden es dann mal 600 Millionen im Jahr sein oder so. Aber es gibt auch hier wieder etwas Positives. Das Terminal 3 ist deutlich größer als das Terminal 2. Das heißt, es wird jetzt für einige Jahre genügen, das Terminal 2 erstmal geschlossen zu halten und nicht umzubauen. Das heißt, das Capex runterzubekommen, mehr Free Cashflow zu erwirtschaften, schneller die Schulden zurückzutragen, mehr Dividenden auskehren zu können. Und erst dann, wenn Terminal 3 potenziell ausgelastet ist, wird eben Terminal 2 die Renovierung anstehen. Die wird aber viel niedriger vom Preisschild sein als das neu gebaute Terminal 3.
Ja, und man muss eben dazu sagen, das fällt mir als Berliner natürlich dann auch immer wirklich schwer, dass Berlin seinen Kerneröffnungsmoment irgendwann Anfang der 10er Jahre hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann geplant war, diesen Flughafen zu eröffnen. Ich weiß aber, dass ich damals Tickets dafür hatte, habe ich hier auch schon diverse Male erzählt. Und damals war eben auch ein Zeitfenster für Berlin vorhanden, zu einem zweiten nationalen Hub zu werden. Also irgendwie auch diese Stellung von Frankfurt, wahrscheinlich schwieriger, oder eben München auch anzugreifen. Der Zug ist jetzt komplett abgefahren oder dieser Flieger hat abgehoben und diese Möglichkeit wird es nicht mehr geben. Es gibt zwei herausragende Großflughäfen in Deutschland, nämlich einmal in München und den in Frankfurt. Also aus persönlicher Nutzerperspektive kann ich sagen, ich glaube, dass in Frankfurt massiv mehr zu tun ist als in München. Der ist da eben noch neuer. Aber man scheint das ja hier auch zu tun und sich den Herausforderungen stellen zu wollen. Matthias, dich haben wir zum Fraport noch gar nicht gehört. Und von daher, wenn du noch irgendwelche Anmerkungen, Einwürfe hast, dann soll jetzt auch deine Gelegenheit dazu da sein.
Also ich finde die Story interessant. Vor allem genau die Punkte, die Jonathan genannt hat, dass sich Sachen, die belastend waren, eigentlich jetzt ins Positive drehen. Und eben wir auch hier wieder diesen Aspekt haben, dass wir den Vorteil haben, einfach durch eine längerfristige Anlageperspektive früher dabei zu sein. Ansonsten das Einzige, wo ich mich noch ein bisschen schwer tue, das hängt am Flugverkehr. Und ich bin ja so, 4 Räder und 2 Flügel habe ich nicht im Depot. Das ist so eine halbe Geschichte, aber das ist als Flughafen an sich ist es ja eher eine Infrastruktur, eigentlich eine Immobiliengeschichte. Und für mich durchaus was, wenn ich demnächst mal wieder Kohle frei habe, wo ich durchaus ein Auge drauf werfen werde. Also, weil die langfristige Historie, gerade diese Geschichte, dieser Fokus, den Jonathan immer hat auf den Cashflow, was wird da die nächsten Jahre rauskommen, eben diese Erntephase, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Aspekt. Und wenn da von der Konjunktur, vom Katastrophenszenario oder irgendwas da nicht dazwischen kommt, dann haben wir, glaube ich, da eine ganz gute Chance, ja, vor allem auch dann eine Bewertungsexpansion zu sehen. Das darf man ja nie vergessen. Wenn man solche Werte kauft, werden alle Leute, will ich nicht, ist doch nichts, und alle mit einem tiefgezogenen Gesicht durch die Gegend laufen, wenn man es denen erzählt oder vorstellt. Ja, dann bekommt man eben günstig, und dann profitiert man eben nicht nur von dem, was die Firma operativ wächst, sondern einfach davon, dass halt ein deutlich höheres Multiple gezahlt wird. Und da hat man eben zwei Faktoren, aus denen Wachstum fürs eigene Geld kommt. Und von daher ist das, glaube ich, ein sehr interessanter Zeitpunkt, auch gerade, weil, wie gesagt, wer jahrelang denkt, nee, deutsche Aktien nicht, nur USA ist cool, alles Rest der Welt brauchen wir ja gar nicht. Das hat sich ja jetzt schlagartig gedreht. Und von daher definitiv ein Blick wert, und muss man schauen, ob es beim jeweiligen ins Portfolio passt, aber ich finde es sehr interessant.
So, das war der zweite Kaufkandidat bei der Aktie des Monats, und jetzt bin ich dann auch dran, meinen Aktienkandidaten vorzustellen. Und da sind wir bei einer Aktie angekommen, die, naja, also seit Jahren eigentlich nur eine Richtung kennt, nämlich in den Süden. In den letzten 10 Jahren hat sie 73% an Wert verloren, obwohl sie doch so dieses typische, langanhaltende Standardgeschäft macht, was doch eigentlich einigermaßen einfach ist, nämlich Telekommunikationsdienstleistungen bereitstellen. Und zwar bei über 300 Millionen Mobilfunkkunden, die es weltweit gibt, in 17 Ländern. Deutschland ist dabei der größte. Deutschland ist dabei auch das Problem. Und ich kam auf diese Aktie deswegen, weil ich ein ganz überraschendes privates Erlebnis hatte. Ich habe sie mir immer angeguckt. Ich habe sie mir bei 3 Euro angeguckt, bei 2, bei 1,50, und hatte sie dann eine ganze Weile gar nicht mehr verfolgt. Und letztens war es bei mir zu Hause so, dass bei unserer Nachbarin unter uns auf einmal das Internet weg war. Sie ist Vodafone-Kundin, und natürlich konnte ich ihr dabei nicht helfen, sondern nur sagen, dass es wahrscheinlich am Router liegt, der dann in der Tat auch ein paar Zicken gemacht hat. Und mir ist das Ganze vor allen Dingen deswegen aufgefallen, da wusste ich noch nicht, dass der Router der Nachbarin wieder in Ordnung ist, dass ein paar Tage später bei uns in der Wohnung auf einmal auch kein Internet mehr verfügbar war und ich dann auf einmal um 22.01 Uhr beim Kundenservice angerufen habe. Naja, beziehungsweise versucht habe anzurufen, denn ab 22 Uhr ist dieser Kundenservice nicht mehr besetzt. Und normalerweise ist das ja so dieser typische Aspekt, wo ich zu einem Rant ansetze und zickig werde. Und ich dachte auch, mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es dazu. Bei Vodafone gibt es dann die Möglichkeit, sich zurückrufen zu lassen. Das habe ich gemacht, habe gesagt, am nächsten Tag um 12 Uhr würde mich freuen, und dachte schon so, naja, mal gucken, was da passiert, 12 Uhr. Ich habe postwendend, also oder telefonatswendend, eine Rückmeldung von Vodafone bekommen, wo mir dann gesagt wurde, dass ich morgen um 12.13 Uhr zurückgerufen werde. Dieser Rückruf hat auf die Minute genau stattgefunden, und ich wurde extrem kompetent mit meinem Problem und der Problemstellung dann erstens versorgt. Ich hatte bei der Gelegenheit, wenn ich die dann schon mal am Telefon habe, noch ein paar andere Probleme zu lösen. Die Kollegin konnte alle Fragen beantworten, habe ich noch nie erlebt bei einem Telefonat als Kunde. Hat mich bestens betreut, und da dachte ich mir, okay, vielleicht ist das ja mal so ein Hinweis, sich diese Aktie dann doch mal wieder anzugucken. Und dachte mir, okay, also die ist aber in einer Phase, wo sie auch eine ausgeprägte Bodenbildung gerade anzustreben scheint, denn zumindest in den letzten, naja, was haben wir hier, in den letzten knapp 2 Jahren ist die Aktie mal zumindest unverändert geblieben. Aber natürlich hat das Unternehmen auch an der einen oder anderen Stelle so ein paar Problemchen. Man sieht auch, dass es in den letzten Jahren jetzt beim Umsatz nicht unbedingt vernünftig weiterging. Und da ist man natürlich in einem Themengebiet drin, wo man dann sieht, meine Güte, 300 Millionen Kunden, die man in irgendeiner Form hat, aber man hat eben auch ein paar Schwächen. Man ist einem permanenten Preiskampf ausgesetzt bei diesem Unternehmen. Man ist verschiedenen Regulierungen unterworfen. Man ist einem fehlenden Wachstum. Also wenn man sich hier mal vergegenwärtigt, dass im Jahr 2010 der Umsatz bei 50 Milliarden war und jetzt eben nur noch bei 37,5 Milliarden ist, dann sieht man daraus schon, also so richtig vorangegangen ist das Ganze hier in den letzten 10, 15 Jahren nicht. Und in den letzten 5 Jahren ist es auch nicht wirklich vorangegangen. Also geht man dann schon mit der Fragestellung ran nach dem Motto, wieso wird denn das jetzt eigentlich alles besser? Und dann arbeitet man sich so weiter durch und sieht dann eben auch noch, was ihr wahrscheinlich alle in irgendeiner Form zu Hause auch letztes Jahr erlebt habt, als dieses Thema der Kabelnetze, als das aus den Mietverträgen und aus den Nebenkostenvorauszahlungen rangegangen ist, als ihr dann also aufgerufen wurdet, eure eigenen Verträge zu versorgen, wo man dann in den Meldungen auf einmal als Erfolg verkauft bekommt, so war es zumindest bei Vodafone, dass von 8,2 Millionen Verträgen so die Größenordnung ungefähr 4 Millionen dann wieder erneuert wurden. Das war schon dann ein aus Sicht von Vodafone ein sehr gutes Ergebnis. Mit anderen Worten, man hat in dieser Phase mehr als die Hälfte seiner Kunden, die vorher über die Nebenkosten mit abgerechnet wurden, verloren. Aber auch das ist eine Herausforderung durch die aktuelle Gesetzgebung. So, und mittlerweile ist man eben an einem Punkt angekommen, wo man sagt, gut, also dieses Negativum, was man jetzt hatte, da geht man jetzt unternehmensseitig davon aus, dass dieser Downturn, der insbesondere auch in Deutschland stattgefunden hat, langsam zu Ende geht. Also dazu kommt eben, man hat als Vodafone, bevor dieses Urteil zu den Kabelnetzen ausgesprochen wurde, diese Kabelnetze für einen horrenden Preis aus heutiger Perspektive bezahlt. Man hat damals 15 Milliarden bezahlt. Im letzten Jahr wurden jetzt nochmal, also für das im März 25 abgeschlossene Geschäftsjahr, wurden jetzt nochmal 4,5 Milliarden Euro abgeschrieben. Und daraus resultierte dann eben auch der entsprechende Jahresverlust. Und man hat in Deutschland, dem größten Markt für Vodafone, eben auch noch Wachstumsschwächen. Und jetzt kommt man eben um die Ecke und sagt, dass jetzt aber wirklich alles besser werden soll. Und man ist in irgendeiner Form, also ich sehe mich dann auf einmal in einer vergleichbaren Situation wie von einem halben, fast dreiviertel Jahr in der Sendung mit Jonathan, als wir über die Fraport gesprochen haben. Denn grundsätzlich sieht es einfach aus, also der Chart ist hier natürlich einfach ein absolutes Trauerspiel, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut. Da ging es im Grunde genommen nur nach unten. Wir haben hier eine Stabilisierungsphase, aber gleichzeitig haben wir bisher nur eine Ankündigung. Und wenn ich dann Kommentierungen von dem lese, was auch Journalisten, die dieses Unternehmen auch schon seit vielen Jahren begleiten, dazu schreiben, dann klingt der Tonfall da schon deutlich kritischer. Die Analystenschätzungen, die ich mir bei sowas ja auch immer ganz gerne angucke, die gehen hier davon aus, dass die Umsätze jetzt angeblich anfangen zu steigen im nächsten Jahr, sonst also 37,7 Milliarden, also 200 Millionen mehr sein, dann soll es auf 38,1 gehen, dann auf 39,3. Aber wenn man das jetzt mal so sieht, mein Eindruck ist eben immer, dass diese Telekommunikationsunternehmen vor allen Dingen darum bemüht sein müssen, ihre Kunden zu halten, auch Umsatzlevel zu halten, sich dabei sehr schwer tun und auch bei ihrer Taktik, das zu erreichen, stark hin und her gerissen sind. Stark hin und her gerissen deswegen, weil ich immer wieder feststelle, wenn ich sowohl bei meiner privaten Wohnung, was ich jetzt getan habe, mir mal den Vertrag vergegenwärtige, als auch bei anderen Eigentumswohnungen, wo ich die Verträge für Internet und so weiter übernehme, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich es sehr, sehr aktiv betreue, dann bekomme ich permanent gute Konditionen und kann in irgendeiner Form besondere Deals machen. Aber wenn ich nichts mache, dann bekomme ich keinerlei aktive Ansprache und bin dann irgendwann vielleicht auch in der Situation, dass ich auf das Unternehmen, was mich nicht mit aktuellen und verbesserten Vertragsinformationen versorgt hat, dass ich da sauer bin und deswegen auch eine Vertragsbeziehung kündige. Da verstehe ich nach wie vor nicht, dass Abo-Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich, aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel Sky oder Netflix und so weiter, nicht aktiv auf auch Kunden zugehen und die jeweils besseren Angebote machen, um bestimmte Umsätze einfach einzuloggen. So, und das ist eben genau auch der Grund, dass ich diese Aktie jetzt gar nicht wirklich zu einer Kandidatur hier aufstelle bei diesen Unternehmen, weil ich sie im Moment eben noch nicht für kaufenswert halte. Im Moment ist es eben leider so, dass das Unternehmen, was ich mir ausgesucht habe, noch in dieser Situation des Umschwungs ist. Und da sollte man dann aber auch erstmal was sehen. Für dieses Jahr, also beziehungsweise für das jetzt laufende Geschäftsjahr, was im März 26 endet, werden 8 Cent Gewinn pro Aktie erwartet. Fürs Jahr 27 10 Cent. Wenn das so gelingt und sich dieses bewahrheitet, dann ist es bei mir eben hier auch so, dass ich die Aktie dann lieber auch zu einem 10er oder zu einem 11er oder zu einem 12er KGV einkaufe, aber dann eben zu einem KGV auch kaufe. Deswegen hier auch eine Aufstellung von so ein paar anderen europäischen Telekommunikationsunternehmen, die ich dazu mal rausgesucht habe, weil ich mich im Moment eben nicht dazu breit schlagen lassen kann, diese Aktie zu kaufen. Man sieht aber auch daran, beispielsweise was bei der Deutschen Telekom so an Multiples möglich ist, wenn eine Kapitalmarktzuversicht in das entsprechende Unternehmen zurückgekehrt ist. Das ist bei der Telekom jetzt der Fall. Die ist mit einem KGV von 17 im Ist, von 16,3 für die nächsten 12 Monate schon mal ganz ordentlich bewertet und wird dabei im Grunde genommen nur getoppt von der Swisscom, die einigermaßen abenteuerlich dann auch dargestellt wird, und von einer Telenor, die aber ein stärkeres Gewinnwachstum hat. So, und bei einer Vodafone muss man eben einfach mal sehen, wird beispielsweise zu den Halbjahreszahlen, die dann im November irgendwie kommen, wird es da nochmal eine Bestätigung dessen geben, dass das Unternehmen hier dann zurückgekehrt ist. Und wenn das passiert, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein, dass dieser Kurs komplett weggelaufen ist. Und wenn er bis dahin komplett weggelaufen ist, naja, dann gibt's ja an der einen oder anderen Stelle auch noch neue Sendungen mit der Aktie des Monats, und es wird andere Alternativen geben zu investieren, weil es gibt genug Investitionsmöglichkeiten. Wenn man mal irgendwo nicht vernünftig reinkommt, dann ist es auch kein Beinbruch. Von daher bitte ich da um Verständnis, dass mein erster Kandidat kein in der Abstimmung stattfindender Kaufkandidat sein wird. Und jetzt bin ich gespannt, warum Jonathan oder Matthias zum Beispiel der Meinung sind, dass ich das viel zu negativ sehe und dass es eigentlich doch eine ganz interessante Chance darstellt, oder was sonst noch an Feedback zu Vodafone kommt.
Ja, also danke. Ich, für mich kein Kaufkandidat, vor allem wenn ich sehe, was in der Branche eine Deutsche Telekom die letzten Jahre gemacht hat. Warum soll ich da zu dem Kandidaten wechseln, der gar nicht mal so abartig günstiger ist im Vergleich zu denen, die ihr Flywheel ans Laufen bekommen. Und da freue ich mich im Übrigen drauf, nächste Woche Freitag mit Jonathan in Bonn beim Abilitator-Event bei der Deutschen Telekom zu sein, um ein Update wieder zu bekommen. Die machen das eigentlich, also was die letzten Jahre gemacht haben, war wirklich genial, war richtig gut. Und wenn ich die Bewertungsunterschiede nur sehe, wäre für mich eigentlich, nee, dann geh ich lieber zu denen, die es wirklich auf die Reihe bringen. Ist meine Meinung.
Ja, ich würde erstmal kurz das Kundenerlebnis teilen oder bestätigen, Tobias. Ich habe auch alle meine Verträge bei Vodafone und finde, die haben da enorm aufgeholt. Die unterbreiten teilweise sehr attraktive Angebote. Also alle, die, sage ich mal, vor der Wahl stehen, mal wieder sich umzuschauen, umzuhören. Meine Empfehlung wäre, sich da einfach mal zu informieren, zu schauen, was Vodafone im Angebot hat. Das ist aber die Kundenperspektive. Also ich glaube, da hat sich viel getan. Jetzt die Investorenperspektive ist, und Vodafone beobachte ich nicht genau, das möchte ich direkt dazu sagen, aber eben den Konkurrenten Deutschen Telekom, den begleite ich seit einigen Jahren als Aktionär und eben auch als Beobachter. Buffett hat mal gesagt, ich kriege es nicht wörtlich zusammen, aber es gibt Geschäftsmodelle, die sind sehr lange unattraktiv und plötzlich werden sie attraktiv, weil sich die Wettbewerbsbedingungen, die Spielregeln fundamental ändern. Und ich glaube, in Amerika ist das passiert, als aus einem 4-Anbieter-Markt ein 3-Anbieter-Markt wurde, mit dem Zusammenschluss von Telekom und der Softbank-Tochter. Sprint hieß die. Und seitdem ist der Wettbewerbsdruck Druck zurückgegangen und auch die Konkurrenten wie AT&T und Verizon, die haben zwar einige finanzielle Abenteuer hinter sich mit irgendwelchen Beteiligungen, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören, da haben sie viel verloren, aber insgesamt operativ performt das US-Business jetzt sehr gut und ist ein erheblicher Profitpool. Und meine Sorge oder mein Problem ist, dass ich glaube, dass es gar nicht so sehr an Vodafone jetzt liegt, warum die Aktie nicht performt, sondern dass wir hier einfach in Europa einen zu großen Wettbewerbsdruck haben, der Investitionen unrentabel macht in gute Netze. Gleichzeitig bezahlen wir Kunden 4 Infrastrukturen in Deutschland, obwohl wir eigentlich nur 3 bezahlen müssten und für die Aktionäre dann einfach eine geringe Auslastung der jeweiligen Infrastruktur bedeutet und ein brutal harter Kampf um gerade Neukunden, was dann das Phänomen erklärt, was du genannt hast, Tobias. Und ich glaube, das ist einfach das Problem. Und Europa ist ja nicht ein Markt, sondern sind im Telekom-Geschäft immer noch nach den Ländern. Das heißt, da bräuchten wir erstmal die Form, dass irgendwie jetzt ganz Europa eine einheitliche Technologie bekommt oder es 2-3 Zonen gibt, in denen dann sich die Unternehmen zusammenschließen können und eben auch dieses europaweit geltende gute Netz zu attraktiven Konditionen bereitstellen. Und dann haben sie auch die geringeren Kosten und dann würden wir bessere Preise kriegen und für die Aktionäre mehr übrig bleiben. Und solange dieses Problem der Mini-Staaten, ja, mit sehr wenigen Kunden in jedem Land und des zu hohen Wettbewerbs vorhanden ist, weiß ich nicht, ob eine Vodafone aus Aktionärsperspektive hier nachhaltig drehen kann. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Und abschließend noch Bewertungsniveau. Klar kann man sagen, Vodafone irgendwie 10er KGV steht jetzt hier in deiner Erwartung drin. Aber wenn damit halt kein Wachstum einhergeht, selbst wenn sie alles ausschütten könnten, hast du 10% Dividendenrendite, 3 Steuern, dann hast du 7 netto. Ja? Da zahle ich lieber ein 16er KGV für eine Telekom, wenn die alles ausschütten würden, wären das dann 6-7% Ausschüttungsrendite. Aber wenn gleichzeitig die Ertragskraft noch um 6-7% steigt, bist du in Summe ja bei 13-14% operativer Wertsteigerung und hast gleichzeitig halt dieses Schwungrad, was die Marktposition immer stärker macht bei der Telekom. Und insofern, ja, bleibe ich da ähnlich wie ihr beiden beim Marktführer. Da ist aber vor allen Dingen natürlich das US-Geschäft interessant. Warum ich trotzdem die deutsche Telekom und nicht T-Mobile US habe, ist halt, weil wenn man mal den Wert des Aktienpakets an T-Mobile US von der deutschen Telekom Market Cap abzieht, zahlt man für das Europageschäft jetzt nicht auf den genauen Wert festnageln, das ist hier spontan. Ich glaube etwa nur den 4- oder 5-fachen Free Cashflow. Das heißt, du kommst halt nochmal ein Stück günstiger rein in dieses T-Mobile US Asset und das ist ja auch ein cash generierendes, wachsendes Geschäft, das Deutsche Telekom in Europa betreibt. Insofern, ich bleib da dabei, aber tu mich schwer, weil ich immer an diesen Buffett-Spruch zurückdenke. Und Ähnliches galt ja auch für die Eisenbahn. Da gibt's ja hunderte Linien, der hat nie irgendwas im Bereich Eisenbahn gemacht. Irgendwann haben die sich so lange zusammengeschlossen, bis er halt dann mal seine BNSF komplett von der Börse genommen hat. Und das heißt, auch undankbare Geschäftsmodelle können irgendwann interessant werden. Und ich glaube, in Amerika ist das bei der Mobilfunkinfrastruktur gelungen. Und wann es in Europa soweit sein wird, das weiß ich halt nicht.
Ja, also da waren wahnsinnig viele Sachen dabei. Auf ein paar will ich zumindest kurz nochmal reagieren. Also einmal bei der Telekom bin ich so ein bisschen, also ich bin großer Freund, wie du weißt, Jonathan, von diesem Rausrechnen. Nur hier ist das Asset des US-Geschäfts einfach so essentiell, dass es für mich einfach kein realistisches Szenario ist, dass die das in irgendeiner Form nochmal
anders. Darf ich da ganz kurz einhaken, Tobi?
Ja.
Aber der Fakt ist ja, sie verkaufen Aktien an T-Mobile US und kaufen damit deutsche Telekom-Aktien zurück.
Und wie lange können sie das machen aus deiner Sicht? Wie lange werden sie das aus deiner Sicht machen?
Ich kann nicht für Tim Höttges oder den CFO der Deutschen Telekom sprechen, aber diese Arbitrage, die da möglich ist, ja, deine eigene Aktie ist günstiger als deine wichtigste Beteiligung, ist natürlich extrem wertsteigernd und geht auch nicht mit zusätzlichen Risiken einher. Was sie sagen oder was sie guiden, ist, dass sie die Mehrheit an T-Mobile US behalten wollen. Aber da T-Mobile US selbst irgendwie 6-8% der Aktien pro Jahr zurückkauft, kann sozusagen ja auch dann die Deutsche Telekom einen relevanten Anteil ihrer T-Mobile US Aktien im Rahmen dieser Aktienrückkäufe an T-Mobile US andehnen, hat trotzdem ihren prozentualen Stake, den sie beibehält und hat dann natürlich finanziellen Spielraum hier für höhere Dividendenzahlen, aber auch für Aktienrückkäufer bei der Deutschen Telekom. Und wenn dieses Asset günstiger ist als die Beteiligung, ergibt sich daraus halt eine Wertsteigerung. Aber das ist natürlich jetzt nicht relevant. Die verkaufen es nicht komplett ab. Aber es ist halt so ein kleines Modell, weil du gesagt hast, ja, da werden sie nie darauf zurückgreifen können. Aber die T-Mobile US hat jetzt ja auch Dividenden eingeführt. Also auch da fließen jetzt mehr und mehr Gelder in die Zentrale nach Bonn. Das würde ich einfach so als.
Ja, mir geht's ja vor allen Dingen darum, nach dem Motto, wenn ich sage, ich rechne T-Mobile komplett raus, dann habe ich eben das Vierfache. Die 50% finde ich super. Und das spricht ja auch für das Unternehmen und was das Unternehmen insgesamt getan hat, dass sie einfach mal, was ja ein ganz häufiger Kritikpunkt in den Sendungen hier ist, wie man mit Kapital, was man dann einfach an Möglichkeiten hat, wie man es schlecht allokiert. Und die Deutsche Telekom macht das ganz offensichtlich signifikant besser. Auch signifikant besser, als es eine Vodafone in der Vergangenheit getan hat. Für mich beginnt es in der Tat immer ganz oft als ein Kunde, der ich bin, und bei einem Unternehmen, wo ich dann eben sehe, da muss eigentlich auf Basis der Marktstellung, die das Unternehmen hat, das eine oder andere möglich sein und ein Flywheel aufzusetzen. Das muss man einer Vodafone auch zutrauen, wobei ich da eben auch sage, und deswegen ist es eben auch zurückgestellt, das würde ich dann ganz gerne erstmal sehen, dass es mehr Kunden wie Jonathan, wie mich gibt, die diese positiven Erlebnisse haben, denn dann verlängern sie ihre Verträge, intensivieren möglicherweise auch das eine oder andere, werden zu zahlungskräftigeren Kunden, sorgen dafür, dass das Unternehmen wieder Gewinne macht. Und das Ganze, was man ansonsten an Regulatorik eben und an dem intensiven Wettbewerbsumfeld hat, das hat man so eben auch noch. Aber das kriegt man relativ gut, glaube ich, abgelesen an den Gewinnentwicklungen und auch an einem irgendwann dann vielleicht ja doch wieder stattfindenden Wachstum. So, und da ist sie wieder da, die Aktie des Monats. Und jetzt geht's natürlich auch darum, welche soll es denn werden? Und da seid ihr dann wie üblich gefordert. Unterhalb des Videos, ja, liebe Podcast-Zuhörer, das ist jetzt leider so, unterhalb des Videos ist ein Abstimmungsbereich und da könnt ihr euch selber verewigen. Und zwar unter dem von uns angepinnten Kommentar, da wär's ganz nett, da wo auch nochmal die Hinweise der entsprechenden Timestamps eingetragen sind, da wo die gesamte Videobeschreibung da ist. Wenn ihr entweder eure Daumen bei Amadeus Fire oder bei Fraport oder wir werden als dritte Option dann eben auch noch beide mit hinterlegen und dann gucken wir mal, dass die eine, die andere oder beide Aktien sich hier dann tummeln und es Gründe gibt, Matthias oder Jonathan mal unabhängig davon, dass es ansonsten noch Ideen von den beiden gibt und mit den beiden geben wird und dann auch Sendungen geben wird, aber dass es dann eben auch Anknüpfungspunkte gibt, nochmal über Amadeus Fire oder über Fraport oder auch über eine Vodafone zu sprechen, die eben aufgrund der aktuell noch im Umbruch befindlichen Transmissionsphase wieder zu einem wachsenden Unternehmen eben dann nicht zum Kandidaten steht. Ich sage Danke an Matthias und wünsche euch natürlich erstens, dass ihr gesund bleibt, rate euch, dass ihr investiert bleibt und dann sehen wir uns nächste Woche zu einer Sendung von Christian und mir wieder bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.